Ja, wir haben in dem kommenden Abschnitt, Hebräer Kapitel 12, von Vers 12, auch 7 Warnschilder. Und das ist ja sowas, was man dann nicht sofort umsetzen kann, sondern das ist etwas, was man für länger mitnimmt im Leben, was immer wieder neu uns irgendwie da sein wird. Und deswegen wird auch das wichtig sein, dass wir dafür beten, dass wir das, was wir heute lesen, dass wir das im Gebet nehmen, dass uns diese Warnschilder auch im Gedächtnis bleiben, dass sie uns rechtzeitig von den Gefahrstellen warnen. Wir haben abgeschlossen letzte Mal mit Hebräer 12, Vers 11, und das lese ich jetzt: Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht Freude, sondern Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also Gottes Züchtigungen sind geistliche Übungen. Das haben wir letzte Mal deutlich in den vielen persönlichen Berichten, Erfahrungen oder auch anderen Bibelstellen, die das belegen, gehört. Also Gott, wenn er Zucht übt an uns, dann ist das nicht, er lehnt uns ab, oder das sind Strafen für Vergehen, es sind geistliche Übungen für unser Leben. Das heißt, er ist ein liebender Vater und er ist und hat auch die Absicht dabei. Das sollen wir jetzt als Grundlage bewahren, denn warum? Können wir den Text einblenden aus dem mit der Schlachterübersetzung 2000? Vers 12 nimmt jetzt Bezug auf das vorher Gesprochene, Gesagte, auf das Thema davor. Darum, das heißt, was wir eben gelesen haben, weil Gottes Zucht nicht Ablehnung ist, sondern geistliche Übung, deswegen richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Und macht gerade Bahnen für eure Füße. Denn das Lahme, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Das ist, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Soweit wollen wir lesen. Das ist ein mehr oder weniger zusammenhängender Gedanke. Und da auch uns gemeinsam das noch vertiefen, und auch dafür beten. Denn wer kann das abschließen, Geschwister? Wer kann diese Warnung, wenn wir noch einmal zurückgehen zu Vers 12, wer kann die abschließen, dass wir Frieden nachjagen sollen oder Heiligung? Das wird nicht so sein, dass ich sagen kann, das ist jetzt für mich eine abgeschlossene Sache. Ich werde es morgen auch machen müssen. Was wollen wir damit, dass wir das auch nicht vergessen oder sagen, das ist jetzt zu groß auf einmal, wenn ich dann nichts mitmachen kann? Wieso soll das dann eine Hilfe sein? Sind die Stellen in unserem Leben, die hier hervorgehoben werden? Also erstmal darum. Weil Gott uns geistliche Übungen gibt und er ein liebender Vater ist. Deswegen Liebe, das ist jetzt der Text für die Gemeinde aus den Christen, aus dem Judentum, direkt so gerichtet. Jetzt lasst wieder die mutlos gewordene Hände vor Kraft werden. Richtet euch wieder auf. Sie sind stehen geblieben. Sie sagen, unsere Füße tragen uns nicht weiter. Wir können nicht weiter. Das alles verunsichert uns, was uns im Leben trifft. Das ist, als ob wir dadurch, dass wir zum Christentum Jesus angenommen haben und unser Tempeldienst, das, was wir aus dem Gesetz Mose kennen, verlassen haben, als ob Gott sich gegen uns gewandt hat, denn solche Schwierigkeiten, wie wir jetzt haben, haben wir früher vielleicht nicht gehabt. Und jetzt ist die Ermutigung, lasst diese Schwierigkeiten eure Hände nicht schwach machen. Steht auf. Es ist darum, weil Gott immer noch der liebende Vater ist und was jetzt geschieht, sind in unserem Leben geistliche Übungen. Und so kommt er auf die Begründung. Es ist hier so auch ausgedrückt, dass dadurch wird das Lahme wieder geheilt werden. Es ist mehr, als ob man sagt, jetzt bist du verletzt, du hinkst auf dein Knie, dann geh eben weiter wie ein Hinkender, aber steh nicht. Er sagt, es wird gesund werden. Wenn du weitergehst, dann wird das geheilt werden. Dann wird sich das wieder zurechtstellen. Es wird wieder eine Heilung geschehen. Man kann ja das jetzt sehr auf sein persönliches Leben nehmen, aber ich glaube, wir können das jetzt auch mal im gesamten Zusammenhang der Gemeinde sehen. Was macht uns schwach? Nicht nur unsere persönliche wahrscheinlich Momente, wo wir gesundheitliche Schwierigkeiten haben, vielleicht Beziehungsschwierigkeiten haben, vielleicht finanzielle Schwierigkeiten haben. Nicht nur dann werden wir schwach, sondern wenn jemand im Glauben stehen bleibt, wenn jemand nicht weiterkommt, das kann viele andere auch lähmen und schwach machen. Und deswegen sagt er hier, schaut mal, das gibt so wie eine Folge. Das ist wie eine Kette, die andere Glieder mit sich zieht. Deine Schwachheit oder deine Traurigkeit, deine Erlebnisse, die du hast, Schwierigkeiten im Leben, die haben dein Glaubensleben so lahm gemacht, so zum Stillstand gebracht. Aber andere werden dadurch, die haben vielleicht gar nicht die gleichen Schwierigkeiten, aber weil du stehen geblieben bist und du gehörst zu der Gemeinde Jesu, bleiben andere auch stehen. Das reißt mit. Und deswegen ist das hier auch so wie eine Aufforderung an alle. Macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Und dann wird der Bruder oder die Schwester, die jetzt gerade vielleicht schwach geworden sind, und wie er das sagt, der jetzt hinkt, der jetzt lahm geworden ist, der wird durch deine erstarkte Hände und deinen geraden Weg und ebenen Weg dann auch Mut fassen und auch geheilt werden. Vielleicht oft, Geschwister, glaube ich, dass es so geschieht, dass es nicht unbedingt eine persönliche Du-Ich-Konfrontation, sondern auch dadurch, dass man sieht und hört, das haben wir eben noch erlebt, ein lautes Gebet von jemandem hat uns doch erbaut, gestärkt, hat uns gefreut, hat uns Mut gemacht. Und das geschieht hier, glaube ich, auch, was der Apostel uns hier sagen möchte. Wenn du das hier das zu Herzen nimmst und sagst, ich will mir diese stärkende oder starke Hände erbeten, meinen geraden Weg will ich mir erbeten, und das wird auch andere heilen. Da werden andere mitgenommen werden. In Jesaja 50, Vers 4 lesen wir: Gott, der Herr, hat mir eine geübte Zunge gegeben, damit ich den Müden mit Worten erquicken zu wisse. Er weckt ja morgen für morgen, weckt er mich das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Hier ist das sehr deutlich aufgerichtet, dass das auch eine Ermutigung für den anderen ist. Das, was du erlebst, was Gott dir gibt, ist nicht für dich allein. Und somit soll hier auch dadurch Heilung geschehen. Und worauf sollen wir dann besonders achten? In diesem Vorwärtsgehen, in diesen erstarkten Händen und Füßen, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich würde jetzt einfach mal fragen, dass jemand, der 80 ist und älter, jemand, der noch nicht ganz 40 ist und jemand aus der Jugend, mal kurz sagt, was verstehen wir unter Heiligung? Mit eigenen Worten das einfach mal weitergeben. Was verstehen wir unter Heiligung? Jetzt habe ich so ein hohes Alter angegeben. Ich lasse dem runter. Ich wüsste einfach, dass wir drei Gedanken dazu haben. Georg, du bist Lehrer in der Bibelschule. Es muss jetzt keine vollendete Antwort sein. Ja? Das, was du jetzt sagen willst. Ja.
Als erstes kam mir der Gedanke, wenn ich Heiligung höre, dann denke ich an Reinigung. Also vielleicht so ein bisschen, dass es sich reimt, dann kann man sich das vielleicht leichter merken. Heiligung verbinde ich mit Reinigung, dass wir gereinigt werden durch unser Leben. Unser Leben mit Gott.
Heiligung in Verbindung mit Reinigung. So, noch jemand?
In ständiger Verbindung mit Gott zu leben, also heilig, dass man in Verbindung mit Gott steht.
Für mich ist Heiligung, wenn ich allen Menschen vergeben kann, aufrichtig vergeben kann, dann habe ich im Herzen Frieden und lebe heilig.
Wir hatten letztens mit den Prediger einen Austausch Sonntagnachmittag und dann kam das da auch, dass wir doch oft Worte gebrauchen, die für uns irgendwo verständlich sind, aber wenn wir die erst erklären sollen, dann müssen wir doch nachdenken. Und so sollten wir auch immer daran denken, für Menschen, die jetzt dem Evangelium fremd sind, dass die mit einigen Worten wahrscheinlich fast nichts anfangen können. Was die vom Inhalt bedeuten. Oft geschieht es aber auch so, dass Gott das den Menschen offenbart, ohne jedes Wissen. und Erklärung. Hier haben wir erstmal den Frieden und die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn wir das jetzt auch bei der Anwendung lassen, Geschwister, und wie gesagt, in ständiger Verbindung mit Gott zu sein, hatten wir dann Gedanken an Reinigung und die ganz praktische Ausführung, Heinrich, du hast gesagt, versöhnend mit anderen Menschen leben, dass ich die lieben kann, vergeben kann, das ist ein Zustand der Heiligung. Wir haben ja in der Heiligen Schrift zu diesem Vorgang an sich auch drei Zustände, von denen die Bibel uns immer wieder dieses gleiche Wort gebraucht, aber der Zustand und der Inhalt ist schon gravierend zu unterscheiden. Einmal ist das ein Zustand, da wird auch das Wort heilig, geheiligt gebraucht, in Bezug auf das, was Gott an einem Menschen tut, dadurch, dass er ihn mit dem Blut Jesu Christi reinwäscht. Dann hat er ihm auch eine Heiligung, eine Heiligkeit verliehen, gegeben, zu anerkannt, ihm so erklärt, dass er so ist. Dann haben wir aber auch so ein Wort wie hier, das hat etwas mit unserem praktischen Leben zu tun. Hier ist das ein starker Gedanke, glaube ich, auch so, wie wir das auch jetzt gehört haben. Es ist immer ein praktisches Handeln vom Menschen aus und es hat etwas mit Reinigung zu tun oder auch mit, wenn wir das mit einem anderen Wort sagen würden, mit einem Leben, das Gott hingegeben ist. Ein Mensch, der das Leben Gott hingibt, der ist geheiligt, gereinigt. Das ist ein Zustand, der aber jetzt nicht abgeschlossen ist, der immer weitergeht. Und das ist so unser menschlicher Teil. Und wenn wir das Heil des Menschen, Geschwister, als eine Gabe Gottes sehen, und das wird immer wieder so doch in den Evangelien sehr stark betont, dass wir das in keinem Bereich des Lebens verwechseln, dann natürlich bringt so ein Text auch diese Frage auf und sagt sich, wer wird den Herrn nicht sehen? Menschen, die der Heiligung nicht nachjagen, die werden den Herrn nicht sehen. Das ist ein sehr deutliches Wort. Die Schwierigkeit natürlich besteht darin, dass wir sagen, liegt es dann doch alles an Menschen, was er vollbringt und nicht vollbringt? Wo bleibt dann das Kreuz Christi in diesem Prozess? Was bewirkt das Kreuz Christi? Wenn doch alles darauf beruht, ob ich etwas schaffe oder nicht schaffe. Und deswegen sollen wir das hier auch jetzt nicht als einen Gegensatz verstehen. Das schwächt unsere Verantwortung für ein reines, Gott hingegebenes, mit ihm verbundenes, versöhnendes Leben nicht. Das schwächt das nicht. Nur wir müssen die Reihenfolge hier so belassen, Geschwister. Wenn jemand das nicht tut, dann ist es so wie auch in den anderen Bereichen, dann ist die Frage, ist er gläubig? Weil ein gläubiger Christ wird sich heiligen. Das ist die Frage. Deswegen sollten wir auch bei diesem Gedanken das Werk Jesu Christi nicht vergessen und das nicht irgendwo alles auf den Menschen laden, als ob er doch jetzt auf einmal doch für alles selber trägt, verantwortlich ist und schafft oder nicht schafft. So ist das nicht. Der Mensch der sich heiligt oder nicht heiligt, das heißt der Christ, der erlöst ist, erkauft ist, der von Jesus angenommen ist, der ist erstmal heilig gesprochen von dem Herrn. Und dann strebt er der Heiligung nach. Und deswegen ist das hier auch ein sehr klares Wort, dass wir doch mit großem Ernst auch in dem praktischen Leben nicht übersehen sollen, denn wenn das nicht vorhanden ist, dann müssen wir, glaube ich, nicht sagen, so, jetzt hat er es nicht geschafft, sondern war er, ist er gläubig? Das ist hier die Frage. Nicht hat ein Gläubiger das geschafft oder nicht geschafft. Die Fragestellung, glaube ich, dürfen wir so nicht stellen, sondern wenn jemand das nicht mehr macht, wenn er nicht die Heiligung nachgeht, dann soll man die Frage stellen, ob er gläubig ist. Und nicht, ob ein gläubiger Mensch es schafft oder nicht schafft. Das ist ein großer Unterschied. Weil wir dürfen das Evangelium von Jesus, von seiner rettenden Gnade und von seiner Kraft, seiner Reinigung, seines Blutes nicht abweichen. In keinem Augenblick unseres Lebens. Aber wir hatten hier noch ein Wort davor mit dem Frieden. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Ja, wie können wir das jetzt in die Praxis unseres Alltags reinnehmen? Dem Frieden nachjagen. Wie wichtig ist das? Eigentlich steht es genauso auf der Stufe mit der Heiligung. Wer das nicht tut, sagt er genauso wie bei der Heiligung. Der kann Gott nicht sehen. Er wird ihm nicht begegnen. Das ist ein anderes Ziel. Wir dachten immer, dass es ein guter Wert ist. Vielleicht haben wir das auch irgendwie verkannt. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, dass unsere älteste Tochter, als sie geheiratet hat, in ein, zwei Jahre nach ihres Ehelebens, dann sagt sie irgendwann, ich glaube, wir als Eltern, Lydia und ich, wir haben zu großen Wert auf diesen Frieden gelegt und das viel zu dolle danach gestrebt, dass Frieden ist. Und sie sagt, ich habe nicht gelernt, im Elternhaus einen Streit auszutragen. Wir fühlten uns auch ein bisschen schuldig, aber irgendwie kommen wir immer noch dahin, von den Bibeltexten, dass das was Gutes ist, nach Frieden zu streben. Dass das nicht verwerflich ist und dass Lernen zu streiten nicht unbedingt ein besserer Wert ist, als nach Frieden zu streben. Aber ich würde gerne mal einen Austausch darüber auch haben, was wir darüber denken.
Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Bruder, der sagte, es gibt unter den Kindern Gottes einen feindlichen Streit und einen heiligen Streit. Der heilige Streit entsteht darin, wenn es wirklich auf Wahrheit eine Sache behandelt wird, ist das biblisch richtig oder nicht? Aber nicht, wenn ich bestrebt bin, zu beweisen, dass ich im Richtigen bin. Dann ist es schon nicht in der Frieden getragen.
Ja. Ja, bitte.
Jetzt ist die Frage, ein frommer Mensch und ein heiliger Mensch. Wie kann man das verbinden? Ich kam mal von Armeen, dann sagt meine Mutter zu den Rempels, die wohnten in unserem Dorf, sagt sie, die sind nach uns gekommen, aber das sind fromme Leute. Ich verstand das, fromme, die haben Beziehung mit Gott in Ordnung, das sind auch heilige Leute, so verstehe ich das. nicht anders. Fromm und heilig, das ist eins oder so.
Ja, Bruder Friedrich hat das als Frage gestellt, aber auch schon beantwortet. Und so, glaube ich, können wir das auch so stehen lassen. Wird auch in der Heiligen Schrift doppelt gebraucht. Das heißt, diese Worte ergänzen sich. Man kann fromm sagen, man kann heilig sagen. Ja. Ja, nochmal zum Frieden. Den man nachjagen soll.
Ich denke, es kommt mehr darauf an, habe ich alles getan, was ich tun kann, um diese Spannung in der Situation zu klären. Ja, ich fand das mal sehr, sehr interessant, sehr heilsam zu verstehen, dass Gott uns eigentlich, Gott rechnet damit, dass Spannungen und Auseinandersetzungen sein werden. Davon finden wir auch in der Bibel, auch die Apostel haben Auseinandersetzungen und Streit gehabt, ja. Nur die Frage ist, ja, laut Epheser gibt Gott uns eine bestimmte Zeit und das ist, bis die Sonne untergeht. Habe ich alles getan? Diese 10 Stunden, die ich höchstens habe, habe ich alles getan, um diese Situation zu klären? Es gibt Situationen, wo ich das nicht klären kann, ja, wo ich im Unfrieden mit Bruder oder auch jemand anders auseinandergehen muss. Nur die Frage ist, bleibe ich vergebend? Und habe ich alles getan, was ich tun kann?
Ja, es ist ein ermutigendes Wort. Ich denke, dass wir diesen reichen Text dann auch nicht jetzt einfach weiter durchlaufen, dass wir den weiter behandeln, so Gott will und wir leben. Weitere Bibelstunden. Dass wir uns die Zeit zum Gebet nehmen. Wir haben ja die Namen Gottes, die haben oft Beschreibungen. Die werden, um Gottes Wesen zu beschreiben, werden seine Namen oder werden ihm Attribute, Beschreibungen gegeben. Und so nennt die Bibel Gott oft als den Gott des Friedens. Und er hat sich von diesem Gedankengeschwister nicht abbringen lassen. Ja, die Rebellion des Menschen hat das Herz Gottes nicht verändert. Er hat als Friedensfürst ist er in diese Welt gekommen. Und so sagt der Apostel Paulus das auch, dass wir Frieden mit Gott schließen können. Das ist doch ein sehr wichtiges geistliches Prinzip, ein sehr wichtiges Gut und ein ganz großer Wert. Und wir kennen ja das aus dem menschlichen Miteinander. Etliche Mal kann man es nicht mal in konkrete Sachen fassen. Man weiß nicht mal, was ist, aber man empfindet etwas. Spannung. Und das andere Mal begegnest du Menschen mit so einer großen Offenheit, ohne Hindernisse. Und so dieses Streben zu haben, das so zu haben, alles, wie wir hörten, aus dem Weg zu räumen, damit das entsteht, dass das Wohlwollen, das Herz, das offen ist, das versöhnend und vergebend ist. Das ist wichtig. Und wie gesagt, Geschwister, wir werden beten dafür. Das sind alles Dinge, die kennen wir nicht so wie vielleicht eine Handlung, dass man einen Check ausfüllt und dem dann eben abschließt. Hier ist das anders. Das ist lebendig. Das ist begleitet uns auch morgen, solange wir da sind. Auf dieser Welt werden wir mit diesen Dingen zu tun haben und wollen die auch als gute, warnende Worte der Heiligen Schrift zu Herzen nehmen und dafür beten, dass der Herr uns hier aufrichtet erstmal. Darum, Er ist der barmherzige Vater. Auch alles, was geschieht, geschieht aus dieser Absicht seines Herzens. Lasset uns aufrichten. Wir werden die anderen damit ermutigen, damit sie nicht vom Weg abkommen, sondern gesund werden. Und indem, dass wir diesen Friedenswunsch im Herzen haben und den Weg der Heiligung gehen, wird das geschehen. Lass uns dafür beten und wir werden damit abschließen.